Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Barbara Behrendt. Mein Gesprächspartner ist der Soziologe und Theaterdramaturg Martin Valdés-Stauber. Wir zeichnen dieses Gespräch am Freitag auf in einem Sendestudio in Madrid. Und Grund dafür ist das Theaterfestival, das derzeit in Spaniens Hauptstadt über die Bühnen geht. Four with By heißt es und ist ein internationales Festival für junges Publikum. Und angedockt an dieses Festival hat ein Schwerpunkt zum Thema europäische Erinnerungskulturen. Und gezeigt werden drei Theaterarbeiten aus Thessaloniki, aus Madrid und eine Inszenierung aus Berlin mit deutschen und ukrainischen KünstlerInnen. Und diese drei Inszenierungen bilden ein Projekt, das die Deutsche Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, finanziert hat. Und die Grundfrage dahinter lautet, wie hat Widerstand gegen und Kollaboration mit dem Naziregime diese europäischen Orte bestimmt? Und wie kann Erinnerungsarbeit heute dort aussehen? Und zwar im und durch das Theater. Und das in Zeiten, in der rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien die Erinnerungsarbeit ja instrumentalisieren. Und diese Idee für dieses Projekt hatte Martin Valdés-Stauber und er hat auch alle KünstlerInnen und Institutionen miteinander vernetzt. Herr Valdés-Stauber, buenas tardes.
Hallo.
Warum sind Sie denn ganz offensichtlich der Meinung, dass gerade das Theater ein guter Ort ist, um Fragen der Erinnerungskultur zu verhandeln?
Also natürlich ist Theater nur ein Ort unter vielen. Es gibt viele, viele Instrumente einer demokratischen Zivilgesellschaft, die tätig sein müssen. Aber das Theater kann sicher ein paar Sachen tun. Es kann Geschichten erzählen, es kann uns etwas fühlen lassen und es kann Dinge auch manchmal komplizierter machen, widersprüchlicher. Es ist ein Ort, das Theater, an dem wir uns ja auch dem Fremden aussetzen, dem uns noch Unbekannten, dem uns Ungemütlichen. Und ich glaube, dass das Theater in seiner Formvielfalt vom Dokumentartheater bis zum Schauspiel etwas beitragen kann, uns Themen näher zu bringen und vor allem auch, um neue Allianzen zu schmieden, Personen zusammenzubringen, die gemeinsam Geschichten erzählen, die wir noch nicht kennen. Und deswegen ist Theater sicher auch eine Kunst der Begegnung und des Austausches, sowohl für die KünstlerInnen als auch für das Publikum. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Erinnerungsarbeit.
Und wie ist jetzt dieses Projekt entstanden? Also warum kommen hier ausgerechnet Spanien, Griechenland, Deutschland und die Ukraine zusammen? Hat das jetzt auch mit Ihrem persönlichen spanisch-deutschen Familienhintergrund zu tun?
Auch. Es hat mit meiner eigenen Biografie zu tun und mit meiner, wenn man so sagen möchte, Arbeitsbiografie, also Personen und Themen, mit denen ich schon viel gearbeitet habe. Mit der Stiftung EVZ gab es vorher schon ein Projekt und als dann die Frage aufkam, kann man ein europäisches Verbundprojekt denken, war für mich klar, dass ich mit meiner deutsch-spanischen Biografie gerne mit Partnereinrichtungen in Spanien arbeiten würde, auch um das Thema des spanischen Bürgerkriegs, der sehr vernetzt ist mit den europäischen Faschismen, vor allem natürlich auch mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, dass das ein Thema sein muss. Dann gibt es eine längere Arbeitslinie, Projekte mit ukrainischen KünstlerInnen, die lange vor dem groß angelegten Angriff Russlands am 24. Februar 2022 begonnen hat. Und als dieser Antrag gestellt wurde, war dieser Krieg, wie wir ihn heute kennen, ungefähr einen Monat alt. Und viele ukrainische KollegInnen versuchten, nach Deutschland zu kommen, um sich in Schutz zu bringen, aber auch weiter Theater machen zu können. Und dann war klar, wir müssen weiterarbeiten und wir müssen gerade in diesem historischen Moment eines europäischen Krieges auch über die tiefen Strukturen europäischer Geschichte nachdenken. Deswegen war klar, dass die Ukraine dazugehören muss. Und im Falle von Griechenland ist es so, dass ich mich sehr für dieses Land interessiere, weil es verschiedene Parallelitäten gibt in der Geschichte des 20. Jahrhunderts mit Spanien. Es gibt viele Verbindungspunkte zur deutschen Geschichte, insbesondere natürlich durch die Besetzung Griechenlands durch die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und die Kriegsverbrechen und auch der Holocaust, der durchgeführt wurde. Aufgrund von Arbeitsbeziehungen zu griechisch-deutschen KünstlerInnen war klar, dass wir auch dort tätig sein müssen. Vor allem, und da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, weil diese Länder alle ein sehr spezifisches Verhältnis haben zur eigenen Vergangenheit und die Kämpfe um das Erzählen und die Deutung der Vergangenheit in all diesen Ländern sehr, sehr virulent sind.
Jetzt sind wir ja gerade mitten im Festival. Zwei der drei Produktionen haben wir schon gesehen. Und zwar in einem sehr besonderen Theater, dem Teatro de la Abadía. Das ist eine ehemalige Kirche in Madrid, geleitet vom auch in Deutschland bekannten Dramatiker Juan Mayorga. Und es war Ihnen, das weiß ich, wichtig, dass alle drei Inszenierungen an genau diesem Ort stattfinden. Warum?
Naja, es war auf jeden Fall wichtig, einmal diese drei Arbeiten zusammen zu zeigen und ins Gespräch zu bringen. Also deswegen europäische Erinnerungskulturen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, dass wir nicht nur an den Orten aktiv sind, an denen diese Stücke entstanden sind, sondern dass wir diesen europäischen Austausch einer wachsenden, zusammenwachsenden europäischen Zivilgesellschaft ermöglichen. Und Teatro de la Abadía ist als einfach architektonisch ein total magischer Ort, in dem man ein Theatererlebnis hat, das man andernorts nie so sehen wird. Und natürlich, und das hängt mit dem Leiter zusammen, Juan Mayorga ist ein Dramatiker, der sich sehr viel mit Erinnerungskultur beschäftigt hat, auch in der spanischen Öffentlichkeit sehr klar sich äußert zur Notwendigkeit von Erinnerungskultur, Stücke geschrieben hat, auch die ins Deutsche übersetzt worden sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und auch einfach die zwei Seele, die dieses Theater hat, sind perfekt für die drei Inszenierungen, die wir zeigen.
Ja, und das ist ja auch jemand, der tatsächlich mit seiner Erinnerungsarbeit an diesem Theater schon ganz schön angeeckt ist in Spanien und da schon Proteste geerntet hat, auch von rechtspopulistischer und rechtsextremer Seite. Lassen Sie uns doch zuerst auch auf die spanische Inszenierung schauen. Lagunas y Niebla heißt sie. Das ist ein Wortspiel. Sumpf und Nebel kann man das übersetzen, aber auch Blackouts und Nebel. Produziert von der Jugendtheaterstiftung La Joven, die das Festival veranstaltet. Alle Texte und Inszenierungen sind im Anschluss an Workshops mit Jugendlichen entstanden. Und den Text für diese spanische Arbeit hat Paco Gámez geschrieben, einer der wichtigsten spanischen Gegenwartsdramatiker. Das ist ein Stück über den spanischen Bürgerkrieg und über die Verbindung der faschistischen Regime in Spanien, in Deutschland, in ganz Europa. Das es einem gar nicht leicht macht, finde ich, weil es so viele Perspektiven auf den Bürgerkrieg erlaubt. Wie stark ist denn das Wissen um diese Zeit in Spanien bei jungen Leuten überhaupt verankert?
Ja, das ist eine große Frage, weil in Spanien gibt es eine starke Erinnerungsabwehr und die Frage der Erinnerungskultur ist wirklich einer, und das ist jetzt ein harter Ausdruck, aber einer der kulturellen Kampffelder in diesem Land. Also es gibt, man kann vereinfachen, also sagen, es gibt zwei Themen, Feminismus und Erinnerungskultur. Da gibt es einen veritablen Kulturkampf in Spanien. Die Teilung zwischen rechts und links wird weiter verlängert. Es gibt von linker, progressiver Seite das Verlangen einer demokratischen Erinnerungskultur, die Massengräber öffnet und so weiter und da an diesem Erinnern festhält, und eine andere Seite, die dieses ganzen Themen ausklammern möchte. Und ich glaube, junge Menschen wissen mehr darüber, als das Vorurteil vorgibt. Man könnte glauben, das liegt so weit zurück und die Jugendlichen interessieren sich gar nicht mehr dafür. Aber die Jugendlichen, selbst wenn sie ein Wissen darum haben, dann ist es ein partielles Wissen, weil es ist ein gesellschaftliches Kampffeld. Und deswegen ist dieses Stück so komplex und auch in einer gewissen Form riskant gewesen. Und deswegen musste es jemand machen wie Paco Gámez, der mit viel Feingefühl an die Sache herangeht und sehr viel mit Jugendlichen gesprochen hat, aber auch sehr viel recherchiert hat selbst. Weil es relativ ausladend das Thema öffnen muss. Erwartbar ist ein Theaterstück aus einer linken Perspektive, das die Verbrechen der Faschisten im Bürgerkrieg und danach in fast 40 Jahren frankistischer Diktatur anklagt. Wichtiger ist aber ein Stück, das so komplex und weitläufig ist, dass es von einer breiten gesellschaftlichen Schicht akzeptiert wird. Und mich freut sehr, dass dieses Stück beispielsweise von konservativen Abgeordneten des spanischen Parlaments besucht worden ist und gefeiert worden ist dafür, dass es sich eben die Sachen nicht zu leicht macht, sondern die ganzen Widersprüche und Komplexitäten einer gewaltvollen Zeit erzählt und dabei trotzdem den Staatsputsch gegen die Demokratie damals und den spanischen Bürgerkrieg und die Jahrzehnte faschistischer Diktatur in Spanien ganz klar anklagt. Und deswegen ist das Stück etwas fordernd, weil es diese Komplexität aufmacht, aber auch überfällig. Und die Einladungen in die verschiedensten Landesteile in Spanien sind ein Zeichen dafür, dass wir damit einen Nerv getroffen haben und eine Debatte ermöglichen im Theater, die in der Gesellschaft dringend nötig ist. Und ganz wichtig ist, die Stiftung Teatro La Joven macht etwas Einmaliges in Europa. Sie veranstalten unzählige Schulvorstellungen mit Jugendlichen. Dieses Stück zum Beispiel haben bisher schon 5000 junge Menschen bei Morgenvorstellungen gesehen. Und jedes Mal gibt es danach ein Gespräch. Und diese Gespräche sind unglaublich, wie dann ein voller Saal, 53 Jugendliche, anfangen mit dem Ensemble zu diskutieren, mit diesen Fragen, ein sehr junges Ensemble auch. Und man merkt, dass die Jugendlichen durchaus etwas wissen, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen.
Ja, ich hatte auch mit Paco Gámez ein kleines Gespräch, der mir auch sagte, als er in diesen Workshops war mit den Jugendlichen, war er schon sehr erstaunt, wie viel sie dann doch wissen, aber auch, wie zum Teil konservativer sie dann doch geworden sind im Vergleich zu Gesprächen, die er so ungefähr vor 5, 6 Jahren geführt hat. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Wie schwierig ist es denn, Sie haben es gerade schon ein bisschen angerissen, in Spanien, wo ja die rechtsextreme Partei Vox in vielen Regionen mit im Parlament sitzt, überhaupt Stücke wie diese auf die Bühne zu bringen? Also hat man da wirklich auch eine große Gegenwehr? Gibt es da den Versuch, solche Stücke auch zu unterbinden?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist man, wie auch in Deutschland. Es gibt eine Zentralregierung, eine progressive Regierung von Pedro Sánchez, und dann gibt es die Regionalparlamente und die Rathäuser. Und es passiert relativ häufig, vor allem in den letzten beiden Jahren, dass Stücke Und das sind insbesondere Stücke zur Erinnerungskultur von kommunalen Theatern oder von Landestheatern in letzter Minute abgesagt werden. Oft mit sehr durchschaubaren Argumenten. Und es ist sehr klar, das sind Stücke, die aus einer tendenziell linken Perspektive auf Kapitel dieser Vergangenheit blicken. Es gibt ein bekanntes Beispiel eines Stücks, da geht es um einen republikanischen Lehrer, der eben in der spanischen Demokratie vor dem Bürgerkrieg mit den SchülerInnen der Klasse sozusagen versucht, so eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, und der wird unmittelbar zu Beginn des Krieges ermordet, und davon handelt das Stück, und das wurde dann unterbunden. Da sieht man sozusagen diese Erinnerungskämpfe, die geführt werden, und das Bedrückende dabei ist, dass die neue Rechte, die faschistische, postfaschistische Rechte in Spanien, aber auch in vielen anderen Teilen Europas, den vorpolitischen Raum total strategisch nutzt. Und das ist ja der Grund, warum Paco Gámez beschreibt, dass sich etwas verändert hat bei den Jugendlichen. Die Jugendlichen repräsentieren das gesamte politische Spektrum. Wir wissen das von den Wahlergebnissen in Deutschland auch, dass auch junge Leute ganz stark in erstaunlich hoher Anzahl rechtsextrem wählen. Und das hat natürlich mit Beeinflussungen zu tun, die auch ganz stark im Internet passieren, von sehr, sehr geschickten Strategien der Manipulation, die sehr ausgefeilt sind und in der andere politische Kräfte hinterherhinken, und diese möglicherweise auch diese destruktiven Strategien stehen ihnen gar nicht zur Verfügung, weil wir wollen ja eine Demokratie und ein gemeinsames Europa konstruieren. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu betrachten, es gibt diesen vorpolitischen Raum und dass die rechtsextremen Kräfte da sehr umtriebig sind.
Ganz anders ist da ästhetisch zumindest die Inszenierung, die wir aus Thessaloniki gesehen haben. 96% heißt sie und bezieht sich auf eben diese 96% aller jüdischen Menschen in der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg ermordet worden sind, 48.000. Das Stück hat der in Wuppertal geborene Podromos Tsinikoris geschrieben und inszeniert. Ein relativ klassisches Dokumentartheaterstück, würde ich sagen, bei dem auch eine junge jüdische Schauspielerin aus Thessaloniki auf der Bühne steht, die von ihrem Großvater erzählt, der Auschwitz überlebt hat, die aber auch erzählt vom immer noch grassierenden Antisemitismus in Thessaloniki, von der fehlenden Aufarbeitung der Geschichte mit wirklich erschreckenden Details, fand ich. Zum Beispiel, dass vor dem Theater, das 1943 gegründet worden ist, immer noch Marmorplatten liegen vom jüdischen Friedhof, und dass auch das Theater sich mit Möbeln aus den geplünderten jüdischen Häusern eingedeckt hat. Die Inszenierung hat erreicht, dass der Intendant jetzt zumindest eine Gedenktafel neben den Marmorplatten anbringt. Auf was für einen Boden fällt dieses Stück jetzt, finanziert ja von der Deutschen Stiftung in Thessaloniki?
Ja, man muss mehrere Sachen beschreiben. Also das eine, Thessaloniki ist eine Stadt, in der die eigene Geschichtsvergessenheit über die Geschichte der eigenen Stadt extrem krass ist. Also man muss dazu wissen, Thessaloniki war über Jahrhunderte hinweg eine Stadt, in der drei Weltreligionen nebeneinander existiert haben. Der Islam, türkischstämmige Menschen, das Christentum und das Judentum. Die größte sephardische Gemeinschaft der Welt lebte in Thessaloniki, jüdisch-sephardische Gemeinschaft, und es war auch eine der größten jüdischen Städte weltweit überhaupt. Durch die ganzen Prozesse der Nationenbildung und der Kriege vor dem Ersten Weltkrieg und der sogenannten kleinasiatischen Katastrophe am Anfang des 20. Jahrhunderts verschwindet der gesamte muslimische Bevölkerungsanteil. Und durch die deutsche Besatzung und den Holocaust, die Shoah und die Kollaboration der christlichen Menschen aus Thessaloniki verschwindet fast das gesamte jüdische Leben. Also in kürzester Zeit wird die Stadt zu einer griechisch-orthodoxen Stadt. Deswegen ist diese Form von Trägheit einer Geschichtsvergessenheit so stark. Gleichzeitig gibt es eine jüdische Gemeinschaft in Thessaloniki nach wie vor, ein jüdisches Museum. Und für diese Menschen ist es natürlich enorm wichtig, dass solche Projekte entstehen, dass es sichtbar gemacht wird. Und es verändert sich auch etwas in der Stadt. Die Tatsache, dass die Schulen sich beispielsweise geöffnet haben für diesen Prozess, sind unzählige Workshops in den Schulen passiert, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das zu beschreiben ist auch wichtig. Gleichzeitig sieht man in Griechenland wie in vielen anderen europäischen Ländern, dass Antisemitismus etwas ist, das sehr, sehr tief in der Gesellschaft verankert ist, und zwar in verschiedenen politischen Milieus. Wir wissen von einem rechtsextremistischen Antisemitismus, aber es gibt eben auch in linken Kreisen einen vorurteilsbehafteten Antisemitismus, der wirklich erschreckend ist, und das sieht man in Griechenland auch sehr, sehr deutlich nach dem 7. Oktober, und im Übrigen auch in dem wirklich linken Spektrum der spanischen Politik ist das auch festzustellen, und das wurde in Deutschland ja auch stark beklagt, dass es in bestimmten Kreisen der Kulturlandschaft ein Unverständnis gibt über komplexere Formen des Antisemitismus und damit Antisemitismus letztlich auch ermöglicht wird. Und dagegen vorzugehen, das ist auch ein Anliegen dieses Stückes. Also wer sieht dieses Stück? Eine linke progressive Bevölkerung in Thessaloniki geht ins Theater und wird aber damit konfrontiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag, um in der Breite der Stadtöffentlichkeit Debatten loszutreten.
Jetzt sind Sie natürlich nicht immer an allen Orten gleichzeitig. Können Sie trotzdem was dazu sagen, was Sie wissen, wie das in Thessaloniki angenommen wird von den ZuschauerInnen?
Also die Publikumsgespräche dort waren auch unglaublich. Junge Menschen, die Vorstellung besucht haben, Publikumsgespräche nicht enden wollten. Also teilweise waren die Publikumsgespräche länger als die Vorstellung. Die Vorstellung dauert etwas mehr als eine Stunde und daran setzten sich sehr, sehr lange Publikumsgespräche fort. Und im Grunde genommen ist das ja auch eines der Ziele, die wir verfolgen. Also Theater ist Kunst, aber Theater ist auch Zivilgesellschaft. Und wir versuchen, Theater zu machen in einer Art und Weise, dass danach darüber gesprochen werden muss. Wir haben nicht alle Antworten, wir wollen Anstöße geben, wir wollen nicht ein Theater machen, das insofern belanglos ist, weil man danach einfach zum Alltag übergehen kann, sondern wir wollen Ausgangspunkt sein für Gespräche und der sich dann Zivilgesellschaft zeigt. Und das hat in Thessaloniki wunderbar funktioniert und gleichzeitig die Menschen aus der jüdischen Gemeinde, die da waren, die Großmutter von Alessandra, der Schauspielerin, die Sie erwähnten, die auch die Shoah überlebt hat, versteckt in den Bergen, in kleinen griechischen Dörfern, ist in Aufnahmen zu hören, Inszenierung, hat selbst auch die Inszenierung zweimal besucht und das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch zusammen mit der jüdischen Gemeinde vor Ort ein solches Projekt umsetzen.
Ja, ich stelle mir das wirklich nicht leicht vor, gerade weil es ja auch ein wirklich sehr anklagendes Stück ist, ne, zu der Geschichte und aber auch zum momentanen Antisemitismus. Da geht es auch um Jugendliche, die befragt worden sind, die doch anscheinend, wie es auf der Bühne thematisiert wird, sehr mit jüdischen antisemitischen Stereotypen arbeiten.
Und auch der Gewalt, die jüdische SchülerInnen in der Schule erleben. Und man muss einfach nur um ein Bild vielleicht doch noch zu geben. In Thessaloniki läuft man förmlich auf den jüdischen Toten dieser Stadt. Denn es gab einen großen Friedhof, wahrscheinlich einen der größten jüdischen Friedhöfe weltweit. Und der wurde dann in der NS-Zeit aufgelöst, um die Marmorplatten zu nutzen und sonstige Dinge, die dort zu finden waren. Und aus diesem Gestein, aber auch aus den Gebeinen der Menschen, die dort lagen, wurde die heutige Uferpromenade gebaut. Das heißt, wenn man heute zu Fuß an der Uferpromenade Thessalonikis entlangläuft, läuft man im Grunde genommen über den Toten dieser Stadt, dem Vergessen dieser Stadt. Und das ist ein starkes und sehr erschreckendes Bild.
Ja, absolut. Was auch Eingang findet in die Inszenierung, das ist wirklich sehr stark. Ich spreche in Madrid mit Martin Waldes-Stauber, Soziologe und Theaterdramaturg. Kommen wir doch mal zur Arbeit der Berliner Schaubühne, wo Sie ja als Dramaturg arbeiten. Postkarten aus dem Osten, geschrieben von Pablo Arie und Ihnen, inszeniert von Stas Schirkow. Das Bühnenbild haben Sie selbst nach Madrid gefahren und aufgebaut, sehr ressourcensparend. Ich habe die Arbeit schon in Berlin gesehen und das Spannendste daran, finde ich, ist, wie die Inszenierung bei einem Abendessen von vier FreundInnen aus Deutschland und der Ukraine auf das unliebsame Thema der Kollaboration zwischen Ukraine und Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg kommen. Darüber wird ja vor allem seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht gerne gesprochen, weil Putin genau diesen Punkt für seinen Krieg instrumentalisiert. Er müsse den Faschismus in der Ukraine bekämpfen, der dort seit den Nazis herrsche. Und Stas Schirkow hat hier beim Festival auch gesagt, dass dieses Thema gerade bei der ukrainischen Botschaft anscheinend nicht so gut ankommt, beziehungsweise man weiß es nicht genau, jedenfalls bleiben die ukrainischen Botschafter diesem Stück fern. Warum war es Ihnen trotzdem wichtig, diesen historischen Punkt zu thematisieren, der ja wirklich sehr schwierig ist?
Der Ausgangspunkt des gesamten Projekts ist ja die Frage von Kollaboration und Widerstand an verschiedenen Orten Europas. Das heißt, als ich das Konzept geschrieben habe, war sofort klar, wir werden etwas mit der Ukraine machen und wir werden über dieses Thema sprechen müssen. Und dieser Antrag wurde gestellt einen Monat nach dem groß angelegten Angriff Russlands. Es war klar, dass dieses Thema sehr unangenehm werden würde. In unserem ukrainisch-deutschen Team sind viele ukrainisch-jüdische Menschen beteiligt, was in diesem Fall sehr wichtig ist aus meiner Perspektive. Und es war klar, so sagt das ja auch Sajirkov, wir müssen selber über die Themen sprechen. Wir dürfen nicht warten, bis andere Propaganda machen, sondern wir müssen über die historischen Tatsachen selber sprechen und sie einordnen. Und das macht dieser Abend, aber dieser Abend zeigt auch die Widersprüche in der Debatte. Also diejenigen, die sagen, das ist ein Thema, darüber sprechen wir erst, wenn der Krieg gewonnen ist, aus ukrainischer Perspektive. Und die anderen sagen, nein, wir können nicht warten, wir wollen jetzt schon Teil einer europäischen Zivilgesellschaft sein. Wir müssen jetzt schon über die unangenehmen Themen sprechen. Erinnerungsabwehr können wir uns nicht leisten, denn wir müssen eine starke Demokratie sein, die Eingang findet in Europa. Und das ist etwas, was wir auch während des Krieges schon tun müssen. In der Debatte zeigt sich auch vielleicht ein bisschen die Spaltung der ukrainischen Zivilgesellschaft zwischen denjenigen, die in der Ukraine sind und den Krieg tagtäglich erleben und denjenigen, die ukrainische Zivilgesellschaft an anderen Orten in Europa fortsetzen. Und natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen einer jüdisch-ukrainischen Perspektive und einer ukrainischen Perspektive bei dieser Frage. Wichtig ist, und das sozusagen als auch inhaltliche Antwort, Es gab in der Ukraine, in dem, was heute die Ukraine bildet, eine verschiedene Form des Widerstandes, relativ breit angelegt, und verschiedene Formen der Kollaboration mit dem Nationalsozialismus und den deutschen Besatzungsmächten. Das hat aber, wenn man das im europäischen Vergleich sieht, überhaupt nicht etwas Erstaunliches. Es gab verschiedenste Gründe, also tief sitzender Antisemitismus und Opportunismus andererseits. Und es ist nicht etwas, was man besonders herausstellen sollte. Wichtig ist, wie die heutige Gesellschaft mit dem eigenen Erbe umgeht, und deswegen das Interesse, als Teil einer europäischen Zivilgesellschaft, zu der die Ukraine dazugehört, dieses Thema aktiv selber zu diskutieren.
Und wichtig ist ja auch, dass es eine Zusammenarbeit hier ist mit auch jüdischen ukrainischen Menschen.
Ja, also diese Perspektiven spielen eine große Rolle, sowohl in der Betrachtung von Vergangenheit als auch in der Betrachtung von Gegenwart, weil das Stück ist auch entstanden in einer Gemengelage, in der uns sehr viele Sachen gleichzeitig umgeben haben. Also von dem Krieg in der Ukraine, der fortgesetzt wird, über andere Weltereignisse, die hier hineingeschossen haben in unsere Arbeitsphase und natürlich das Projekt stark beeinflusst haben.
Gerade auch der 7. Oktober, ne?
Genau, wir hatten ein Treffen aller beteiligten europäischen KünstlerInnen und Verantwortlichen, auch im inhaltlichen, historischen und pädagogischen Bereich, in Navarra in Nordspanien Anfang Oktober, und waren in einer Jugendherberge in den Bergen, waren auch Zimmer geteilt zusammen. Und am Morgen des 7. Oktober wache ich auf einem Stockbett oben, und auf dem Stockbett neben mir ist Pablo Arie, mein Co-Autor dieses Abends, Postkarten aus dem Osten. Und auch wenn das eine schlechte Gewohnheit ist, schauen wir beide praktisch zeitgleich einfach aufs Handy und sehen die Nachrichten vom Angriff der Hamas auf Israel und wissen beide in dem Moment sofort, was das bedeutet, und sind total schockiert. Und diese Ereignisse haben uns insofern sehr stark beeinflusst, weil wir natürlich dann, als wir in Berlin gearbeitet haben, sehr wachsam waren für den Antisemitismus, der sich in Deutschland gezeigt hat.
Ja, auch in Deutschland wird die Erinnerungskultur von der in Teilen rechtsextremen AfD verfälscht, instrumentalisiert. Warum ist es wichtig, das nicht geschehen zu lassen? Und was können wir von den Kulturkämpfen, von denen Sie gerade berichtet haben, in Spanien und in Griechenland vielleicht auch für Deutschland lernen?
Ja, ich glaube, dass Deutschland wirklich, was Erinnerungskultur anbelangt hat, sehr viel erreicht hat über die verschiedenen Jahrzehnte. Es gibt ja auch verschiedene Debatten, wie sich Erinnerungskulturen, die Arbeit der Erinnerungsarbeit in Deutschland verschoben hat in den letzten Jahrzehnten. Das sind ganz wichtige Analysen. Ich glaube, was wir dabei übersehen, ist, dass die ehrliche Arbeit, die ein Großteil der deutschen Zivilgesellschaft betreibt und auch der deutschen Politik, konterkariert wird von einem ganz anderen Unterfangen. Und das ist, diese Form der Erinnerungsarbeit in einen Kulturkampf zu verwandeln. Und daran sind wir nicht gewöhnt. Und ich glaube auch, dass an vielen Stellen unserer Gesellschaft wir nicht vorbereitet sind auf den Kulturkampf, den die AfD führen möchte und schon längst führt. Das wird an manchen Orten in Deutschland sichtbarer als an anderen. Und ich glaube, wir müssen von anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber auch politischen Akteuren in Europa lernen, was es heißt, auf eine Gegenseite zu reagieren, die einen Kulturkampf führen möchte und eine Instrumentalisierung der Vergangenheit vornehmen möchte. Das ist sicher eine der wichtigsten Herausforderungen im Umgang mit rechtsextremen Kräften wie der AfD.
Also Spanien und Griechenland eben auch sozusagen als negative Vorreiter in diesem Kulturkampf.
Ja, in denen diese Kämpfe schon seit vielen Jahrzehnten sehr virulent sind oder nie geendet haben. Also die Auseinandersetzungen, die angelegt sind in der Franco-Diktatur, ziehen sich bis in unsere Gegenwart.
Glauben Sie, das Theater ist dann eben auch ein zentraler Ort, diesen Kulturkampf zu führen?
Also ein Ort, der verschiedene Sachen tun kann. Das Theater kann Leute zusammenführen, die sich erstmal versichern wollen, was sie tun möchten als Zivilgesellschaft. Das ist eher eine Form des Zusammenbringens und Zusammenführens von Menschen, die dann an anderen Orten auch wirksam sein können. Also auch ein Ort, an dem wir uns mit Begriffen, mit Erzählungen, mit Bildern ausstatten können, um dann im restlichen, in anderen Teilbereichen der Gesellschaft tätig zu sein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ein solches Theaterpublikum breit gestreut ist. Und ich freue mich immer, wenn Menschen aus dem Justizsystem, aus Schulen, aus Ministerien, aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen ins Theater kommen, weil das ist entscheidend, dass die dann in ihren Bereichen tätig sind, aus der Polizei. Das Theater ist nicht ein Ort, an dem offen Politik gemacht werden sollte, sondern es ist ein Ort des Nachdenkens, es ist ein Ort, in dem die Dinge komplexer gemacht werden. Und das Theater kann nicht ersetzen, was andere gesellschaftliche Bereiche machen müssen. Demonstrationen sind etwas anderes als Theater. Parlamente sind etwas anderes als Theater. Und natürlich geht es am Ende des Tages immer um politische Mehrheitsverhältnisse. Und es ist deswegen wichtig, dass Theater vielleicht dazu beitragen, dass die breite gesellschaftliche Mitte, die wir glücklicherweise in Deutschland haben, sich ein Bild von den Dingen macht, sich eine Meinung bildet und vorbereitet ist auf die Kämpfe, die es an anderen Orten zu führen gibt.
Herzlichen Dank. Das waren die Kulturfragen mit dem Soziologen und Dramaturgen Martin Waldes-Stauber. Die Sendung haben wir aufgezeichnet. Unterstützt hat uns dabei das Goethe-Institut in Madrid. Mein Name ist Barbara Behrendt und gleich im Anschluss folgt hier Kultur heute. Adios aus Madrid.